Ein Abriss über das Leben dieses Mannes. Der Vater war Priester, Zacharias, er gehörte zur geistigen Elite des damaligen Israels. Seine Mutter stammt ebenfalls aus dem Geschlecht Aarons und sie war eine Verwandte Marias, der Mutter Jesu. Als Zacharias und Elisabeth schon alt waren und keine Hoffnung mehr hatten, ein Kind zu bekommen, erschien der Engel Gabriel im Tempel dem Zacharias. Und Gabriel kündigte ihm die Geburt seines Sohnes an, den er Johannes nennen sollte. Und dieser Sohn werde ein großes Werk Gottes in Israel vollbringen. Er ist ein Gottgeweihter, ein Nazireer. Und er wird von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird in der Kraft des Elias das Volk zubereiten. Als Zacharias zweifelte, ließ ihm der Engel wegen seines Unglaubens verstummen. Und tatsächlich, Elisabeth wurde schwanger, gebar einen Sohn und wie es halt so ist mit der Namensgebung, es gab Streit in der Verwandtschaft und es wird dadurch gelöst, dass Zacharias den Namen Johannes aufschreibt und in dem Moment kriegt er seine Stimme wieder zurück. Über die Jugend vom Johannes wissen wir nichts. Er befindet sich in der Wüste, als Gott ihn beruft und gebot ihm ab, dann öffentlich aufzutreten. Sein Äußeres erinnerte an Elia. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren, daher das Stichwort, mit einem ledernen Gürtel, er aß Heuschrecken, wilder Honig und er verkündete, das Himmelreich ist nahe gekommen. Dieses Reich werde aber ein anderer bringen, ein stärkerer, der nach ihm kommen wird, aber schon mitten unter ihnen sei. Und dann werden alle Menschen den Heiland, den Retter Gottes sehen. Um aber in das Reich Gottes zu kommen, so sagt er, ist eine Umkehr nötig. Und wer das annehmen will, der lässt sich taufen. Soweit. Immer wieder betont Johannes, dass nach ihm der Stärkere kommt. Nach ihm kommt einer, der das Volk sichten und die Spreu vom Weizen trennen werde. Und Johannes ist in einer Zeit, und das hat Teresa uns sehr deutlich gemacht, die von einer sehr starken Messias-Erwartung geprägt ist. Das war allgegenwärtig. Das war so präsent wie Umweltschutz, Russlandkrieg, Ukraine-Krieg. Es war präsent. Es war das tragende Element in dieser Zeit. Es gab auch immer wieder Aufstände. Und ich lese mal einen Text vor, den ich gefunden habe, was man sich damals unter diesem Messias vorgestellt hat. Ein politischer Begriff. Das ist der Menschensohn, der die Gerechtigkeit besitzt, bei dem Gerechtigkeit wohnen wird, der alle Schätze und Geheimnisse offenbaren wird. Dieser Menschensohn, der wird die Könige aufstehen lassen. Und er löst die Zügel der Starken und zermalmt der Sünder Zähne. Er verstößt die Könige von ihren Thron und die Reichen. Und wer sich nicht unterordnet, den wird er zermalmen. Das war die Vorstellung. Ein realer Eingriff in die politische Situation. Das war der Messias-Begriff. Wir werden später lesen, dass die Vorstellung diese war, dass wenn alle Juden einmal den Sabbat halten werden, korrekt, dann wird er wiederkommen. Also war das die Vorstellung, ich muss mich an die Gebote und Reinheitsgebote halten, dann wird der Messias wiederkommen, dann wird dieser auftreten, die Römer von dannen jagen und das Reich Gottes wird anbrechen. Das war die Vorstellung. In dieser Situation befindet sich unser Text, den ich heute euch vortragen möchte. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus und deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht hin, berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen werden mit Aussatz rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Johannes war derjenige, der Jesus getauft hat. Johannes war derjenige, der seit seiner Geburt voll Heiligen Geistes ist. Johannes ist dieses Baby, das vor Freude im Mutterleib hüpft, als die schwangere Maria ihre Cousine, die Elisabeth, besucht. Johannes war der Täufer von Jesus und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herunterkommen. Dies ist mein geliebter Sohn. Welche Manifestation des Zeugnisses über Jesus darf Johannes miterleben? Darf man noch näher dran sein als dieser Johannes der Täufer? Und dann sitzt er im Gefängnis und stellt die Frage, bist du derjenige, der kommen soll? Was für ein Absturz. Machen wir uns auf die Spurensuche, um der Frage uns zu nähern, was könnte bei Johannes diese Krise ausgelöst haben? Wir lesen, er ist zu Beginn seiner Geburt ein Gottgeweihter, ein Nazaräer. In Mose lesen wir, was das alles bedeutet. Kein Friseur, bestimmte Speisevorschriften und so weiter und so weiter. Und es steht drin, wenn einer dieser Vorgaben nicht erfüllt wird, dann geht das wie bei... Ja, wir haben dich alle lieb und ärgern uns nicht, auf keinen Fall. Das war ein Nazaräer, ein Gottgeweihter, der sich also genau an diese Botschaften hält, an diese Vorgehensweise. Und dann predigt dieser Johannes folgende Worte. Überschrift, diese Messias-Erwartung. Und er predigt, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird das Getreide gründlich aussieben. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird er mit einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Das ist die Botschaft von Johannes. Und er lebt in einem Umfeld mit einer radikalen Messias-Erwartung. Damals wurden Aufstände angezettelt. Es gab politische Strömungen, die das Himmelreich Gottes herbeizwingen wollte. Wir lesen von Barabbas, der im Gefängnis mit anderen einen Aufstand gemacht hat und dabei einen Mord begangen hat. Er wird nachher später gegen Jesus ausgetauscht. Diese Aufstände führen zur Niederlage von Israel. Ich wollte euch nur das sagen, wie stark diese Messias-Erwartung war. Da waren Menschen, die wollten das sozusagen herbeizwingen, das Reich Gottes. Und dann lesen wir, was das bedeutet. Er verstößt die Könige von den Thronen aus ihren Reichen und er zermalmt sie. Das Umfeld von Johannes war also geprägt von einer starken Messias-Erwartung. Messias, der Gesalbte, König David als Vorbild, Abraham, Isaak, Jakob, meine Gesalbten. Und jetzt lese ich nochmal die Worte vor. Wie klingen die dann, wenn er so predigt? Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, damit er das Getreide gründlich ausheben wird. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird in einem Feuer verbrennen, das nie ausgeht. Das ist in meinen Augen die erste Spur, die zu dieser Krise führt. Johannes sitzt im Gefängnis und erwartet den Messias, der so eingreift. Eine zweite Spur. Wir kennen alle Begriffe, die für sich alleine so unscheinbar klingen, aber die doch einen Inhalt haben. Über Johannes lesen wir, er trug einen Mantel aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel und seine Nahrung bestand aus Heuschrecken, Honig von Wildbienen. Warum ist das so erwähnt? War das die Anleitung zu einer Fastenkur, zu einer speziellen Diät? Oder warum könnte das drinstehen? Eine Idee. Die Heuschrecken galten damals bei den Pharisäern als blutlos. Also in dem drinsteht, dass er Heuschrecken ist, erfüllt er in höchstem Maße das Gebot, sich eben kein Blut zu sich zu nehmen. Wilder Honig könnte drin stehen, weil wilder Honig noch nicht von Menschen domestizierten Bienen entsteht. Also dieser wilde Honig hat kein unreiner Mensch angefasst. Also indem Johannes wilden Honig isst, weiß er, das ist ein absolutes Naturprodukt. Gleiches gilt für das Gewand, Kamelhaar. Es war eben kein Ledergewand, was direkt auf der Haut war. Er erfüllte damit das Kadaververbot. Also wir sehen, Johannes erfüllt bis ins Letzte hinein die Reinheitsgebote. Er ist ein Gottgeweihter, einer, der das Gericht predigt, der den Leuten es radikal auf den Kopf zusagt, der die Reinheitsgebote einhält und der absolut kein Blatt vor den Mund nimmt in seiner Botschaft. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden, ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, dass es nicht erlaubt sei, sie zu haben. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielte. Aber ins Gefängnis konnte man ihn einsperren. Johannes sitzt zum Zeitpunkt unseres Textes im Gefängnis. Wird ein Johannes mit diesem Charakter, wie ich ihn gerade beschrieben habe, jemals bereit sein, diese Wahrheit zurückzunehmen, die er dem Herodes gesagt hat? Eher nicht. Und damit würde der Grund für seine Festsetzung nie wegfallen. Johannes sitzt im Gefängnis und dort hörte er, so lesen wir, von den Taten des Christus. Und er schickt seine Jünger los zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der Messias, Klammer auf, das, was ich gesagt habe, bist du es. Und dieses Du bezeichnet nicht Jesus in seiner Frömmigkeit oder in seiner Vollmacht, sondern bist du der Messias. Also diese Funktion, dieser politische Begriff, bist du der Messias. Darum geht es in der Frage von Johannes. Johannes wird in eine Krise durch zwei Strömungen hineingeführt. Zum einen, Jesus trat nicht als der Richter auf, sondern als ein Retter. Er war nicht derjenige, der von Anfang an klar gemacht hat, mein Ziel ist, die Römer aus dem Land zu schmeißen. Und damit entsprach Jesus absolut nicht dem gängigen Bild des Messias. Erst bei seiner Wiederkunft wird Jesus der Richter sein. Der zweite Grund scheint mir auch in der persönlichen Situation vom Johannes zu liegen. Soll er als Prophet des Herrn im Gefängnis sitzen, dort zugrunde gehen, während der Messias in Israel präsent ist? Wird er mich erretten? Wird dieser Messias so auftreten, dass Herodes hinfortgejagt wird? Das erscheint widersinnig und verträgt sich nicht mit der Erwartungshaltung der Pharisäer und eben auch nicht mit Johannes. Die Vorbilder Mose, David, die würden etwas anderes vermuten lassen. Aber Jesus geht nicht so vor. Zuerst wird der Gottessohn leiden müssen, so lesen wir es. Erst danach kommt er in dieser Macht und Herrlichkeit, kommt er als der Messias. Und Johannes selbst hat gepredigt, Jesus, das Lamm Gottes. Er hat sich vermutlich nur nicht so vorgestellt, wie er jetzt da Jesus durch die Gegend zieht. Und wie geht Jesus mit dieser Anfrage um? Jesus antwortete ihnen, zu seinen Jüngern, geht hin und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Also Jesus lädt die Jünger des Johannes ein, Zeugen zu sein. Er sagt nicht, ich bin es, sondern er sagt, guckt euch um. Was seht ihr? Was nehmt ihr wahr? Und sie sollen Zeugen sein dessen, was Jesus tut. Was ist der Bezugspunkt dieses Textes für mich? Zum einen, seit Johannes, das Reich Gottes ist nahegekommen. das gilt heute. 2022, das Reich Gottes ist da. Die Botschaft ist gültig seit dem ersten Auftritt. Und ich wünsche mir von unserem lieben Herrn Jesus, dass ich diesen unverstellten Blick auf das Reich Gottes bekomme. Was ihr seht und hört. Ich wünsche mir einen klaren Blick. Ich möchte nicht ein Tanzbär sein, der, wann immer eine bestimmte Musik spielt, so angetriggert ist, dass er anfängt zu tanzen. Ich möchte den klaren Blick bekommen. Aber wo bin ich, der Tanzbär? Ich möchte auch nicht der starke Elefant sein, der an einer Kette liegt, die seit Kindheitstagen getragen wird, obwohl heute der Elefant die Kraft hätte, sich davon loszureißen. Jesus macht frei und in Jesus ist keine Furcht. Das Reich Gottes ist angebrochen und er sagt, an der Liebe soll man euch erkennen. Das ist die Botschaft dieses Reich Gottes. Und wir müssen diese Frage gemeinsam beantworten und ich will es noch ein bisschen weiter zuspitzen. Es gibt in der Bibel das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen. Die Klugen haben ein extra Gefäß mit. Was ist 2022 dieses extra Gefäß mit Öl? Was macht den Unterschied aus zwischen den törichten Jungfrauen und den klugen Jungfrauen? Und wir sind als Gemeinde und auch jeder Einzelne aufgefordert, uns dieser Frage zu stellen. Was ist das extra Gefäß 2022? Und wenn Jesus in 20 oder 30 Jahren wiederkäme, dann macht das einen Unterschied aus, wie ich mich heute verhalte. Und vermutlich beginnt das Füllen dieses Extragefäßes heute. Johannes hat es richtig gemacht. Er sitzt im Gefängnis und stellt die große Diskrepanz fest zwischen dem, was er gepredigt hat, was seine Umwelt geglaubt hat, und wie jetzt seine aktuelle Situation ist. Und er wendet sich mit seiner Frage an Jesus. Jesus sagt, schau dich um, beobachte es. Und so stehen auch, sind wir herausgefordert durch diesen Text, diese Frage zu beantworten. Was sehen wir und wo wollen wir uns darauf einlassen? Wenden wir uns an Jesus, damit wir das Reich Gottes, was angebrochen ist, sehen. Und so stehen auch wir jetzt als Gemeinde vor einer ganz entscheidenden Frage, nämlich der Berufung eines Pastors. Und ich bete, dass wir da rangehen, nicht als Tanzbären, auch nicht als Elefanten, sondern das mit einem freien Blick auf das Reich Gottes, so wie Jesus es zu Johannes gesagt hat. Blick auf, was siehst du? Und zur Vorbereitung dessen, der da kommt, will ich nicht mit Angst rangehen, sondern ich will mit der Freude einer Braut, wie eine Braut ihrem Bräutigam entgegenzieht, so will ich losgehen. So wünsche ich es mir als Gemeinde mit einem brennenden Öllämpchen und in der anderen Hand ein gefülltes Ersatzgefäß. Jesus beschreibt noch in den folgenden Versen danach, was er von Johannes denkt. Er ist der größte Prophet, der jemals auf Erden gelebt hat und doch der kleinste im Reich Gottes. Dieser Prophet musste umdenken. Wir lesen nicht, ob Johannes sich nach dieser Botschaft von den Jüngern, wie er die Botschaft aufgenommen hat. Ich vermute aber, dass es zu einem guten Ende gekommen ist. Dass er erhobenen Hauptes seiner Hinrichtung entgegengegangen ist, in dem Wissen, da draußen ist der Messias. Nicht so, wie ich es mir vorstelle, sondern so, wie er mir das gezeigt hat. Wir sind eingeladen, eine Antwort darauf zu geben, was dieser unverstellte Blick 2022 bedeutet. Wir sind eingeladen, im Gebet die Entscheidung vorzubereiten, der Berufung eines Pastors. Wer Ohren hat, soll gut zuhören, rufe ich euch zu und mir. Amen.